Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Ich bin Kirsten Dietrich. Schön, dass Sie dabei sind bei Religionen. In den letzten Tagen haben die deutschen Katholiken um die Zukunft ihrer Kirche gerungen. Wie soll es weitergehen nach dem Missbrauchsskandal? Was muss sich ändern? Darum geht es beim sogenannten synodalen Weg. Die Theologieprofessorin Dorothea Sattler hat die Diskussion mit vorbereitet. Und vor der Versammlung in Frankfurt am Main war sie vorsichtig optimistisch.
Meine Erwartung ist allerdings und meine Hoffnung, dass es uns gelingt, auf diesem geistlichen Weg auch dann so miteinander zu gehen, dass wir auch uns aushalten und miteinander so sprechen, dass wir uns verstehen und dann auch das gemeinsame Anliegen erkennen und Beschlüsse fassen, die auch nach vorne weisen.
Die 230 Katholiken und Katholikinnen, die da in Frankfurt zusammengesessen haben, um über die Zukunft ihrer Kirche zu beraten, das sind natürlich nicht irgendwelche Katholiken, sondern die, die in ihrer Kirche wirklich etwas verändern können, weil sie diejenigen sind, die die Entscheidungen treffen, als Bischöfe. Oder weil sie sich als sogenannte einfache Gläubige über ihre Gemeinden hinaus engagieren, zum Beispiel im Zentralkomitee der deutschen Katholiken oder anderen Verbänden. Es ging um die entscheidende Frage, seit vor 10 Jahren endlich die öffentliche Aufdeckung des umfassenden Missbrauchs durch kirchliche Amtsträger begann. Nämlich die Frage, was sind die Konsequenzen? Und zwar über die direkten Betroffenen und Täter hinaus. Wenn die katholische Kirche ernst nimmt, dass Missbrauch möglich wurde, weil sie ebenso ist, wie sie ist, und nicht nur, weil Einzelne falsch gehandelt haben, dann kann man ja eigentlich nicht so weitermachen wie bisher. Aber weil das mit der Veränderung schwer ist und in einer Kirche mit Ewigkeitsanspruch nochmal schwerer, hat es eben 10 Jahre gedauert, bis jetzt geweihte Amtsträger, Bischöfe und die Vertreter der Basis ans Eingemachte gehen. Sie reden über Macht, übers Priestersein, über Frauen in der Kirche und über Sexualität. Und sie wollen eben nicht nur reden, sondern auch zu Beschlüssen und Änderungen kommen. Das fordert zumindest die Basis. Synodaler Weg heißt diese riesige Debatte. In den letzten Tagen hat sie begonnen und ob das ein guter Start war, das soll uns jetzt Dorothea Sattler erzählen, Theologieprofessorin an der Universität Münster. Ihre Furcht vor der Versammlung, dass die unterschiedlichen Positionen zu weit weg für ein vernünftiges Gespräch sind. Ihre Hoffnung, dass trotzdem eine vernünftige Auseinandersetzung zustande kommt. Was hat gewonnen, Frau Sattler? Hoffnung oder Befürchtung?
Gewonnen hat auf jeden Fall der Austausch. Wir hatten sehr, sehr viele Meldungen, also Wortmeldungen. Die konnten dann nur in sehr knapper Zeit auch aufgerufen werden. Es gibt ganz viel Partizipation, ganz viel Bereitschaft, sich zu äußern. Gewonnen hat auf jeden Fall die Wahrnehmung, dass es Austausch gibt.
Nun gab es solche Dialogprozesse auch zwischen Bischöfen und Laien in der katholischen Kirche in den letzten 10 Jahren ja schon öfters, ohne wirklich konkrete Ergebnisse. Das in Frankfurt, dieser synodale Weg, der sollte etwas anderes sein. War es das auch?
Ja, das war es. Wir haben doch sehr intensiv aufeinander gehört. Das ist ja auch anders als etwa bei dem Gesprächsprozess. Dem letzten hat die Bischofskonferenz dann auch die Personen benannt. Jetzt ist es paritätisch in der Einladung und es sind viele weitere dazugekommen und insofern auch in der Leitung verändert. Es ist durchaus anders und es sind auch andere Themen, vor allem kritische Themen, auch auf der Tagesordnung gewesen und sie werden es weiterhin sein.
Das heißt, über diese Themen wie zum Beispiel Macht und Teilhabe oder auch priesterliches Leben ist vorher so noch gar nicht diskutiert worden?
In dieser Intensität mit ganz konkreten Fragen, nicht in der Form in Deutschland.
Auf der Tagesordnung stand ja in Frankfurt vor allen Dingen erstmal die Tagesordnung. Das wirkt von außen betrachtet ein bisschen absurd. Also in der Kirche wackeln die Grundfesten und man diskutiert darüber, wer welche 2/3-Sperrmehrheiten haben kann.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen und viele von uns hätten sich auch gewünscht, dass wir mehr Zeit haben für die inhaltlichen Themen. Ich denke aber an der Stelle, dass diese strukturellen, institutionellen Fragen Teil des Themas sind. Wer hat Macht? Wer hat Autorität? Wer bestimmt die Tagesordnung? Insofern ist die Debatte über die Geschäftsordnung ein Teil der Analyse auch der Problematik in der römisch-katholischen Kirche. Und von daher habe ich das gerne mitgemacht und wir haben ja auch gute Ergebnisse erzielt. Und ich meine, diese Geschäftsordnungsdebatte war wichtig und vor allem auch im Ergebnis wichtig.
Das heißt, es ist zum Beispiel eine sinnvolle Sache, dass jetzt nicht nur die Bischöfe mit 2/3 einem Beschluss zustimmen müssen, damit er gültig wird, sondern dass auch alle anwesenden Frauen, also nicht die Bischöfe, auch mit 2/3 zustimmen müssen.
Ja, auf Antrag kann das eingefordert werden. ein eigenes Votum der Frauen bei bestimmten Fragen. Also es gibt die Möglichkeit, über die Geschäftsordnung einen entsprechenden Antrag zu stellen. Das ist gelungen.
Es gab den Vorwurf von vom Missbrauch Betroffener, dass bei dieser Versammlung die Täter untereinander über die Konsequenzen reden, bevor die Betroffenen eigentlich wirklich gehört wurden und vor allem auch, bevor sie wirklich entschädigt wurden. Ist das ein berechtigter Vorwurf?
Ich bin da sehr zurückhaltend in jedem Urteil. Wir hatten in der Versammlung unterschiedliche Stimmen. Wir hatten auch Stimmen, die davor gewarnt haben, etwa die Opfer so zur Sprache bringen zu wollen, wie sie es vielleicht selbst gar nicht möchten. Also es war eine hohe Bereitschaft zur Sensibilität in dieser Frage gegenwärtig in der Versammlung. Ich denke, dass ja auch an anderen Stellen, Bischof Ackermann hat das sehr deutlich auch nochmal betont, an anderen Stellen ja diese Frage wieder aufgenommen wird, dass es letztlich nicht eine Thematik dieser Versammlung, also des synodalen Weges, das ist nochmal auch davon gesondert. Das hat ja auch den Hintergrund, dass die institutionelle Seite der römisch-katholischen Kirche an dieser Stelle ihre Eigenverantwortung wahrnimmt und die Frage, inwieweit die gesamte römisch-katholische Christenheit in Deutschland davon betroffen ist, auch nochmal eigens zu thematisieren ist. Die Bischöfe nehmen an dieser Stelle auch ihre Eigenverantwortung wahr und das haben wir gut geheißen.
Dieses Reden über die notwendigen Konsequenzen wurde inhaltlich aufgedröselt in vier Bereiche. Es ging um Macht und Teilhabe, um priesterliches Leben, um Frauen und Amt und um gelingende Sexualität. Sie waren verantwortlich in der Vorbereitung für das Thema Frauen und Amt. Was nehmen Sie denn an inhaltlichen Impulsen, an inhaltlichen Gewinnen durch die Diskussion jetzt in Frankfurt bei der Versammlung mit?
Ich nehme sehr viel mit. Ich nehme vor allem die Wahrnehmung mit, dass die allermeisten Wortmeldungen nach unserer Vorstellung der bisherigen Dokumente sich auf diese Frage bezogen haben mit sehr hohem Engagement. Das hat mich sehr berührt und ermutigt mich für die Fortsetzung dieser Aufgabe einfach zu schauen, wie Frauen in Diensten und Ämtern in der Kirche auf Zukunft hin besser beteiligt werden könnten. Es war eine sehr gute Atmosphäre. Es gab an der Stelle eigentlich wenig Kontroverse, viel Zustimmung zu den Grundanliegen und vor allem Zustimmung zu der Perspektive, dass wir sowohl die Frage aufnehmen, wie heute schon, jetzt schon auch in den Rahmenbedingungen des gegenwärtigen Kirchenrechts Frauen in Leitungsdiensten stärker beteiligt sein könnten. Und zugleich auch, wir sind ermutigt worden, die Grundfragen der Theologie, ob Frauen nicht auch im sakramentalen Dienstamt als Priester und Bischöfe und als Diakoninnen beteiligt werden können, dass wir auch diese Fragen intensiv aufnehmen. Beide Themenbereiche sind wichtig und zu beiden Themenbereichen sind wir intensiv ermutigt worden.
Aber ist nicht dann, wenn es darum geht, um Frauen und Priesteramt, irgendwie sofort das Ende der Diskussion da, weil das so ein Reizwort ist und weil das so eine Blockade gleich ausübt, wenn man sagt, das erlaubt Rom sowieso nicht, dass man dann gar nicht zu den konkreten Veränderungen kommt?
Nein, das war überhaupt nicht die Stimmung. Es war ja auch begleitet, das Geschehen von viel Gebet und Gesang, schon auf dem Weg der Synodalen hin zu der ersten Versammlung und dann in der Nacht im Dom mit ständigem Gebet. Es gibt Frauen und Männer, es waren ja nicht nur Frauen versammelt, Frauen und Männer, die das Ende der Debatte gar nicht sehen und dann auch anders handeln. Und auch in der gesamten Versammlung war nirgendwo spürbar, darüber dürfen wir nicht sprechen oder es ist ohnehin nicht sinnvoll oder zielführend. Das war überhaupt nicht die Atmosphäre und von daher gehen wir das erstmal vertrauensvoll an.
Aber was schon deutlich zu hören war, dass es in dieser Versammlung zwei große sich gegenüberstehende Positionen gibt. Die einen, die sagen, die katholische Kirche kann so nicht mehr funktionieren und die anderen, die sagen, wenn wir an unseren Normen rütteln, dann wird die Kirche gar nicht mehr als Kirche erkennbar sein.
Ja, das war spürbar auch in der Versammlung und ich denke mal in den Redebeiträgen durchaus ausgeglichen. In den Abstimmungsergebnissen ist aber auch sehr deutlich geworden, dass die weithin auch schweigende Mehrheit dann doch der Überzeugung ist, dass Reformen anstehen. Wir hatten nahezu durchgehend Prozentzahlen in den Abstimmungsergebnissen, die deutlich gemacht haben, dass in der Regel unter 10% der Anwesenden sich eben zögerlich zeigen oder kritische Anfragen haben. Und in aller Regel waren 80-90% für die Themen und dass sie aufgenommen werden.
Was meinen Sie, wird das wirklich was damit, dass am Ende von diesem Prozess, der auf 2 Jahre angelegt ist, dass da wirklich Beschlüsse gefasst werden, die Veränderungen in der katholischen Kirche in Deutschland bringen?
Ja, das ist das klare Ziel und auch die gemeinsame Perspektive. Wir wollen Beschlüsse, die eine deutliche Veränderung dann auch anzeigen. Es gibt ja Bereiche, in denen die Ortsbischöfe dann in ihrem Rechtsbereich auch Veränderungen dann erwirken können. Und solche sind natürlich erstmal zu identifizieren. Ich bin aber auch tiefgehend der Überzeugung, dass es wichtig ist, diesen Prozess so zu gestalten, dass auch die Themen wichtig genommen werden, bei denen wir jetzt erstmal sondieren, beraten und dann später vielleicht in der Kirchengeschichte sehen, was daraus wird. Das allein, ich gehe jetzt nochmal zurück auf meine Thematik Frauen in Diensten und Ämtern in der Kirche, dass ich erlebt habe, auch in den letzten Monaten, dass Bischöfe zuhören und natürlich auch die anderen zuhören, dass wir gelten lassen, was andere Positionen sind und dass wir einfach gemeinsam schauen, wie eine wissenschaftlich-theologische Argumentation in dieser Thematik überhaupt gelingen könnte. Allein das macht mich schon hoffnungsfroh. Und ich meine, allein deshalb hat es sich schon gelohnt, diesen Weg einzugehen. Und dann schauen wir, wie es weitergeht. Ich denke, es ist ein sehr guter Weg, dieser synodale Weg.
Sie haben aber, um jetzt noch mal ein bisschen Wasser in den Wein zu gießen, auch erleben müssen, dass Sie ganz persönlich für Äußerungen zu Männlichkeit und Weiblichkeit im Gottesbild, die für meine zugegebenermaßen nicht katholischen Ohren sehr plausibel und gar nicht gotteslästerlich klingen, ein Verfahren vor der Glaubenskongregation angehängt bekommen.
Ja, das ist der Fall. Nun habe ich aber auch Fürsprecher und von daher ist auch deutlich geworden, auch in diesem Geschehen, dass ich nun weder die Erste noch die Einzige bin, die sich entsprechend äußert. Insofern schützt mich dieser synodale Weg auch vor der Möglichkeit, mich als Einzelpersönlichkeit etwa zu sanktionieren. Wir sind eine Gemeinschaft an dieser Stelle und wir fordern eben auch entsprechende Qualität in der Argumentation ein.
Dieser gute Weg, den Sie beschrieben haben, der da jetzt beschritten werden soll, ist auf 2 Jahre angelegt. Was wäre für Sie ein befriedigendes Ergebnis am Ende? Ein Schuldbekenntnis, Frauen am Altar, was? Spekulieren Sie mal.
Gar nicht leicht. Ich blicke erstmal jetzt auf den Beginn und wünsche mir also nochmal in verstärktem Maße ein vertrauensvolles Miteinander. Nicht nur die Frage, was wir besprechen, sondern wie wir sie besprechen. Die Themen scheint mir wichtig zu sein, auch als Zeugnis nach außen. Das wirkt vielleicht als zu wenig, aber im internen römisch-katholischen Kontext, auch in Deutschland, ist es wichtig, dass wir Vertrauen zueinander behalten und das auch entsprechend gestalten. In der konkreten Frage, was denn sich verändern kann, kann ich mir sehr gut vorstellen, das steht auch in unseren Texten, dass etwa Frauen und Männer, die nicht am ordinierten Amt teilnehmen, also Laien in der schwierigen Sprachgestalt heißen sie so, aber ausgebildete Theologinnen und Theologen, das Wort Gottes, das Evangelium verkündigen können, auch in der Eucharistiefeier. Eine solche Möglichkeit scheint mir gut gegeben. Es zeichnet sich ab, dass wir über die Segnung gleichgeschlechtlicher Paare miteinander anders sprechen, als dies vor Zeiten möglich war. Es zeichnet sich auch ab, dass wir etwa im Bereich der Finanzen, also der Verantwortung in der Verteilung der Kirchensteuermittel, nochmal andere Formen wählen in der Mitverantwortung auch von Laien. Also es gibt einzelne Bereiche, in denen ich mir ganz kurzfristig auch konkrete Veränderungen vorstellen kann. Wichtig ist mir aber auch, dass hier ein synodaler Weg in der römisch-katholischen Kirche eingeübt wird, der nicht zu Ende geht mit 2 Jahren, sondern der eine Form bildet, eine wichtige, auch geistliche Form, die wegweisend sein kann für die Zukunft der römisch-katholischen Kirche, auch über die 2 Jahre hinaus.
Das heißt, so oder so wird die katholische Kirche danach eine andere sein?
Ja, sie ist jetzt schon eine andere durch einfach die Begründung und die Zustimmung auch der Bischofskonferenz, auch des Zentralkomitees, dieses Vertrauen, das wir zueinander gefunden haben. Sie ist jetzt schon verändert. Wir gehen miteinander diesen Weg und verantworten natürlich auch die Ergebnisse. Und wir müssen schauen, dass wir an dieser Stelle auch ja, geeignete Wege finden, uns auch in der medialen Wirklichkeit, in der Kommunikation so zu präsentieren, dass eben nicht der Eindruck entsteht, dass wir gegeneinander stehen.
Die katholische Kirche ringt um Veränderung. Eine erste Einschätzung des synodalen Wegs von der Theologin Dorothea Sattler. Themenwechsel. Im Rest dieser Stunde geht es um die besondere Kraft von Musik. Ihre religiöse Kraft, aber manchmal auch ihre politische. Besonders deutlich wird das an einem Ort wie Jerusalem. Verehrt und umkämpft. An einem solchen Ort einen Chor aufzumachen, in dem Jugendliche aus Israel und den besetzten Gebieten zusammensingen, Christen, Muslime und Juden, das beweist einen großen Glauben an die besondere Kraft der Musik. Dass sie Verbindung schafft, wo reine Worte und Taten nur als trennend wahrgenommen werden. Der Jerusalem Youth Chorus beweist diese besondere Kraft der Musik. Silke Fries hat die jugendlichen Sängerinnen und Sänger besucht.
One, two, three, four.
Chorprobe im hellen Sandsteingebäude gegenüber dem King David Hotel nahe der Jerusalemer Altstadt. Im Sechstagekrieg kämpften nur wenige hundert Meter entfernt Juden gegen Araber, Israelis gegen Palästinenser. Jetzt steht Maika Händler in einem kargen Probenraum und stimmt die junge Gruppe ein. Juden, Muslime und Christen, Palästinenser und Israelis.
Es gibt buchstäblich keine gemeinsame wörtliche oder musikalische Sprache in der Gruppe, nur die, die wir gemeinsam bilden. Wahrscheinlich gibt's deshalb auch keine gemischten Gruppen in Israel. Entweder werden nur Leute aufgenommen, die Englisch sprechen, oder solche, die Hebräisch sprechen. Das aber schließt die israelischen Araber aus. Wir versuchen also, einen offenen Raum zu schaffen. Aber natürlich gibt's immer noch Barrieren, die wir so gut wie möglich beseitigen.
Maika Händler ist amerikanischer Jude und Absolvent der Elite-Uni Yale. Vor dem Syrienkrieg hat er in Damaskus studiert und spricht deshalb auch perfekt Arabisch. Ein Vorteil, nicht zuletzt für die Gesprächskreise, an denen alle Sänger teilnehmen müssen. Auch Mark, arabischer Christ aus Ost-Jerusalem, und Ala Chudeh, Muslim aus Jabal al-Mukaber.
Als ich zum ersten Mal zum Chor kam, wusste ich nicht, dass man auch an Gesprächsrunden teilnehmen muss. Ich kam nur, weil ich singen wollte. Es war auch ein ziemlicher Schrecken, dass so viele Juden hier teilnehmen. Auf ein paar jüdische Teilnehmer war ich eingerichtet, aber nicht auf so viele. Aber ich habe gedacht, du willst singen, wir brauchen Frieden. Wir haben genug vom Krieg. Die Moderatoren helfen uns, miteinander ins Gespräch zu kommen. Denn es gibt immer Leute, die reden wollen und andere können das nicht. Manchmal sind es Juden, die keine Lust auf Gespräche haben. Denn es gibt unter uns Arabern natürlich Leute, die ihnen Vorwürfe machen. Ihr habt unser Land genommen, ihr macht uns das Leben schwer. Und natürlich fühlen sich die jüdischen Teilnehmer dann ungerecht behandelt, denn sie persönlich haben ja nichts gemacht.
Michal Levin ist eine der Psychologinnen, die Gesprächskreise leiten. Sie sagt, auch jüdische Chorsänger kämen oft mit Vorurteilen. Denn viele würden Menschen kennen, die bei einem Armeeeinsatz oder durch einen Terroranschlag getötet wurden. Die Gesprächsrunden würden Zweifel ausräumen, eine Voraussetzung für das gemeinsame Singen.
It is quite natural that many of the Israeli Jews have less contact.
Es ist natürlich, dass viele der israelischen Juden kaum eine Vorstellung von den Problemen haben, denen die Palästinenser ausgesetzt sind. Dabei gibt es tatsächlich Jugendliche hier im Chor, die erleben, was Besatzung heißt. Aber auch unter den Palästinensern selbst gibt es Unterschiede. Es gibt welche, die haben die israelische Staatsbürgerschaft, andere haben die nicht. Normalerweise leben Juden und Palästinenser in unterschiedlichen Welten. Sie gehen in getrennte Schulen, leben in unterschiedlichen Vierteln. Für viele ist es das erste Mal, dass sie aufeinandertreffen. Für jüdische Israelis ist das eine echte Herausforderung. Denn sie bekommen noch nicht einmal mit, was 5 Kilometer von ihnen entfernt passiert.
They don't realize what is happening 5 kilometers from me.
Vor 8 Jahren hat Maika Händler den Jerusalem Youth Chorus gegründet. Mit Hilfe von Spenden ging es schon nach Amerika, nach Japan und Großbritannien. Gerne würde der Chor auch in Deutschland auftreten und zeigen, trotz verschiedener Religionszugehörigkeiten und trotz vieler Vorbehalte können wir gemeinsam singen. Davon ist auch die Jüdin Shifra Jacobs aus West-Jerusalem überzeugt.
Einige meiner besten Freunde sind Araber. Und das ist wirklich unglaublich. Denn Jerusalem ist eine geteilte Stadt. Das merkt man Tag für Tag. Aber ich habe versucht, diese Trennung für mich aufzuheben. Und das ist gar nicht so einfach. Denn tatsächlich gibt es hier in der Stadt viele Vorbehalte. Und ganz ehrlich, das sind doch alles nur Etiketten. Der eine ist Israeli, der andere Palästinenser. Es gibt Juden, Christen, Moslems. Aber am Ende zählt doch nur der Mensch dahinter.
In den Videos des Jerusalem Youth Chorus sieht man jüdische Sänger, die ihre arabischen Freunde im Westjordanland besuchen, Jugendliche, die um ein Lagerfeuer sitzen oder die eine Wasserschlacht unter Olivenbäumen machen. Vor allem aber sieht man, wie viel Spaß ihnen das Singen macht.
Es gibt eine Menge Leute aus der Anfangszeit, die noch immer im Chor singen. Und die verabreden sich auch in der Freizeit über WhatsApp oder über Facebook, zum Skateboarden in Beit Safafa im Westjordanland oder um sich den neuesten Film anzuschauen. Oder sie schreiben, ich bin gerade in der Stadt, hat jemand Lust vorbeizuschauen. Niemand zwingt sie dazu, befreundet zu sein. Sie sind Freunde und wollen sich weiter treffen. Und das geschieht über alle Grenzen hinweg und ist sehr spannend.
Der Chor bedeutet mir unheimlich viel. Ich habe meine Ansichten über Juden und Christen total geändert. Ich habe hier viele jüdische Freunde gewonnen und kenne ihre Gedanken, ihr Innerstes. Früher war mir alles Jüdische fremd. Ich wusste nicht, wie sie leben. Mein Leben hat sich aber total gewandelt, seit ich im Chor bin.
Der Chor hat mir die Augen geöffnet zu einer Welt, die für mich vollkommen fremd war. Das hilft mir auch jetzt, wo ich bei der Armee meinen Dienst leiste und im alltäglichen Leben. Ich nehme das mit, was ich hier im Chor gelernt habe. Und ich kann anderen Leuten davon erzählen. Das Beste, was ich gelernt habe, ist, treffe andere Menschen, schau ihnen in die Augen und sprich mit ihnen. Und ich hoffe, ich werde das beibehalten für den Rest meines Lebens.
Der Jerusalem Youth Chorus, vorgestellt von Silke Fries. Wir bleiben bei den besonderen Kräften der Musik. Musik kann Grenzen aufheben, religiöse und politische. Musik kann verbinden, was scheinbar gar nicht zusammengeht. Und manchmal erzählt Musik dabei absurd schöne Geschichten. Einer solchen Geschichte ist Ralf bei der Kellen nachgegangen. Er hat sich nämlich gefragt, wie ausgerechnet das Harmonium, der etwas alberne kleine Bruder der Orgel, zum wichtigsten Instrument im indischen Hinduismus werden konnte. Gopala Govinda Rama
Madana Mohana. Berlin-Reinickendorf. Im mit Blumen geschmückten Andachtsraum der Hindu-Gemeinde sitzt Olaf Thaler. Der 56-Jährige ist Vorsitzender des Vereins Hindu-Gemeinde e.V. Der weltliche Vorsitzende, betont der Mann, dessen spiritueller Name Halatra ist. Olaf Thaler spielt auf einem Harmonium. Allerdings sitzt er nicht auf einem Stuhl und betreibt den Blasebalg mit den Füßen, wie man es hierzulande früher in kleineren Kirchengemeinden tat. Er spielt auf einem indischen Harmonium.
Das spielt man eben am Boden sitzend und klick, der Blasebalg, den spielt man mit einer Hand. Wir sehen, wir können ihn auf zwei Seiten öffnen, also ob Links- oder Rechtshänder, das ist jetzt egal.
So wie in vielen Teilen der Welt die christliche Kirche mit der Orgel in Verbindung gebracht wird, so assoziieren die Menschen in Europa den hinduistischen Glauben in erster Linie mit dem indischen Harmonium. Schuld daran ist nicht zuletzt die Hare Krishna-Bewegung. Ende der 1960er Jahre kam sie im Gefolge der Hippie-Bewegung nach Europa. Beatles-Gitarrist George Harrison brachte die Londoner Hare Krishna Dependance sogar in die Hitparaden. In der Folge sah man auch hierzulande immer häufiger kleine Gruppen von kahlgeschorenen Männern und Frauen in Fußgängerzonen und auf Plätzen das Hare Krishna-Mantra singen. Musikalisch begleitet wurden sie dabei oft von einem Harmonium. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Doch kaum ein Instrument war in Indien umstrittener als dieses. Rama, Rama,
Hare Hare. Das Harmonium, jener Fluch der indischen Musik, war damals noch nicht in Mode,
schrieb 1921 der indische Dichter Rabindranath Tagore im Rückblick auf die vorkoloniale Zeit. Tagore, der auch die indische Nationalhymne komponierte, war ein großer Bewunderer westlicher klassischer Musik. Er stellte aber auch klar, dass diese mit der klassischen Musik seines Heimatkontinents nicht kompatibel war.
Sie leben in zwei völlig verschiedenen Wohnungen und betreten das Herz des Hörers nicht durch dieselbe Tür.
Um diese Ablehnung zu verstehen, muss man in die Geschichte gehen. Als die Briten sich im 18. Jahrhundert als neue Hausherren in Indien einrichteten, brachten sie Spinette und Orgeln mit, denen entweder der lange Transport oder anschließend das indische Klima den Garaus machten. Das 1842 von dem Franzosen Alexandre Debye patentierte Harmonium war da robuster und außerdem transportabel, weshalb es gerne von Missionaren eingesetzt wurde. 1875 baute dann ein Instrumentenbauer in Kalkutta eine Version ohne Unterteil, da man in der klassischen Musik Nordindiens ohnehin auf dem Boden sitzend musiziert. Und da die Melodien im Gegensatz zur europäischen Musik nicht in komplexe Harmonien eingebunden sind, konnte man mit der einen Hand spielen, während die andere pumpte.
Und eine Hand, die betätigt den Blasebalg. Und die andere, die macht die Töne.
Bereits 1813 hatte sich Indien zum führenden Markt für das Harmonium entwickelt. Es wurde bei Gottesdiensten, von Missionaren, bei hinduistischen Feiern, aber auch zur Begleitung von musikalischen Dramen und von klassischem indischem Gesang eingesetzt. Und das war vielen Fürsprechern der indischen Unabhängigkeitsbewegung, und zwar Indern wie Briten, ein Dorn im Auge. Ihre Kritik: Das Harmonium sei nicht in der Lage, die Mikrotöne zu erzeugen, die man auf Instrumenten wie der Sitar oder der Sarod spielen könne. Es sei eben europäisch und würde die indische Musik ihrer Eigenheit berauben.
Das Harmonium ist eine ernsthafte Bedrohung der indischen Musik,
schrieb 1914 der britische Musikologe Arthur Henry Fox Strangways.
Es ist bereits bis in die letzten Ecken des Landes vorgedrungen. Es dominiert das Theater. Es macht die häusliche Musikpraxis trostlos. Nicht lange und es wird auch die Tempel entweihen, wenn das nicht bereits geschehen ist.
1940 verbannte All India Radio, der nationale Hörfunk Indiens, das Harmonium aus seinem Programm. Maßgeblich verantwortlich für diesen Bann war wieder mal ein Brite, der Musikdirektor John Fowles. In der Programmzeitschrift des Senders erschien sogar ein Cartoon, in dem ein gewisser Harmonium in einer Nazi-Uniform zu sehen war. Das Harmonium sollte zum unberührbaren Instrument gemacht werden. Das kümmerte allerdings weder Sänger noch gläubige Hindus. Und das Harmonium behauptete seine Stellung.
Ich kann das jetzt ganz und gar zusammenklappen. So den Blasebalg entlüften. Jetzt klappe ich das rum.
Im Andachtsraum der Hindu-Gemeinde in Berlin-Reinickendorf demonstriert Olaf Thaler die Vorteile des Instruments.
Und jetzt ist es ein handliches kleines Köfferchen, mit dem ich ganz unproblematisch überall hingehen kann.
Es ist lauter als die traditionellen indischen Instrumente, es ist einfacher zu stimmen und leichter zu transportieren. Man kann es sogar auf Prozessionen im Gehen spielen. Aus dem Harmonium der Missionare haben die Hindus ihr ganz eigenes Instrument gemacht. Für Olaf Thaler ist diese Form des musikalischen Synkretismus auch ein Spiegelbild seiner eigenen Entwicklung.
Das haben die Inder übernommen und das ist für mich auch eine ganz wesentliche Erkenntnis auch gewesen in meinem eigenen spirituellen Weg, dass es eben wirklich nicht abhängt, jetzt indisch zu sein. Also ich muss jetzt nicht indische Traditionen oder Folklore übernehmen, sondern ich kann es schon mit mir prägen, da wo ich herkomme. Madana.
Harmoniumspieler können übrigens bis heute keine Festanstellung als Musiker bei All India Radio bekommen. Ralf Beider-Kellen war das über das komplizierte Verhältnis von Hinduismus und Harmonium. Vor einem Dreivierteljahr brannte in Paris die Kathedrale Notre-Dame. Mich hat das damals sehr bewegt, aus diesem über 800 Jahre alten Welterbe lodernde Flammen schlagen zu sehen. Und noch immer ist nicht klar, ob die Kathedrale gerettet werden kann. Ein Erbe von Notre-Dame aber ist nicht in Flammen aufgegangen. Das konnte es auch gar nicht, denn es ist ein musikalisches Erbe. Im 12. Jahrhundert entstand mit dem spektakulären neuen Bau auch eine ganz neue Musik. Die mag für uns heute nicht mehr ganz so spektakulär klingen. Die europäische Musik damals krempelten die Klänge aus Paris aber ziemlich um. Arne Sonntag über die Musik von Notre-Dame.
Es ist wirklich etwas so vollkommen Neues, was da klanglich sich ereignet. Immer wieder steht die Menschheit vor Phänomenen, wenn sie sich mit neuer Kunst konfrontiert, die sie zunächst nicht begreifen kann. Und das muss in dieser Zeit ganz besonders der Fall gewesen sein. Und wenn sich das verknüpft mit einer Botschaft, mit einer religiösen Botschaft, ist das natürlich doppelt wirkungsvoll, wirkungsvoller vielleicht als jede Predigt oder als jede Schriftauslegung.
Ann-Kathrin Zimmermann, Professorin für Musikwissenschaft und Dramaturgin am Gewandhaus in Leipzig, beschreibt die überwältigende Wirkung der Ende des 12. Jahrhunderts an der Kathedrale Notre-Dame entstandenen Gesänge. So zog nicht allein die neuartige spektakuläre Architektur die Menschen in ihren Bann, sondern auch die für die Gottesdienste der Kathedrale entstandene Musik. Diese Musik, das lässt sich ohne Übertreibung sagen, ist der Ausgangspunkt für die beispiellose Entwicklung, die die europäische Musikgeschichte in den kommenden Jahrhunderten nehmen sollte. Aber warum entstand all dies ausgerechnet in Paris? Im 12. Jahrhundert war die Stadt mit ihrem aristokratischen Leben, der neu gegründeten Universität, den Kirchen und den Klöstern das geistige Zentrum Europas. Musik und Musiktheorie war fester Bestandteil des universitären Curriculums. In der mittelalterlichen Vorstellung ist Musik Teil einer Welt, in der alles miteinander durch göttliche Zahlenverhältnisse verbunden ist. Ob nun die Gliederung von zeitlichen und klanglichen Verhältnissen in der Musik oder die proportionale Anordnung von Bauelementen einer Kathedrale, beides beruht auf ähnlichen mathematischen Gesetzmäßigkeiten. Und so konnten sich die beiden Disziplinen, Musik und Architektur, gegenseitig befruchten.
Kathedralräume von neuen Dimensionen, die von Musik mit neuen Dimensionen erfüllt sein wollen. Aber nicht mit irgendeiner Musik, die einfach nur durch Lautstärke oder größere Besetzung groß wird, sondern Musik, die von innen her groß ist, in ihrer Faktur, in ihrer Beschaffenheit, Größe durch Struktur, durch Architektur. Und tatsächlich, also Sie können dieses Spiel mit Parallelen in Architektur und Musik auf verschiedensten Ebenen weitertreiben. Die Musik ist so organisiert, dass sie sich immer wieder säulenhaft bündelt zu Klangwechseln, zu klingenden Säulen. Fast alle großen Organa beginnen mit einer Klangsäule, auf der zunächst einmal alles aufruht. Und dann bewegt es sich wie ein gewölbter Bogen und dann kommt irgendwo die nächste Klangsäule. Und damit wechselt die Farbe.
Die Musik an Notre-Dame entfaltet eine noch nie dagewesene Komplexität. Die Stücke werden nun sehr viel länger. Noch bedeutender aber ist, dass die vormals einstimmigen Gesänge nun mehrstimmig sind. Drei oder sogar vier Sänger oder Gesangsgruppen können jetzt gleichzeitig unterschiedliche Melodien singen. Damit dies möglich ist, musste die Musik zuvor aber in für alle Stimmen verbindliche Zeiteinheiten gegliedert werden. Hierfür erfanden die singenden Kleriker rhythmische Muster, sogenannte Modi. Diese können sich auch überlagern, da sie ja in einem proportionalen Verhältnis zueinander stehen. Hierfür sind einfache Zahlenverhältnisse von 1 zu 2 oder 2 zu 3 bestimmend. Das Schwingungsverhältnis der Töne eines Klanges, C und G zum Beispiel, beträgt 2 zu 3. Der damit verbundene Tonabstand einer Quinte war in der Notre-Dame-Epoche äußerst beliebt. Der gesamte Aufbau dieser Musik besteht also vorwiegend aus 2-, 3- und 4-teiligen Proportionsverhältnissen. Mit der Erfindung dieser neuartigen Musik geht ein weiteres einher, ihre Verschriftlichung.
Es entsteht in dieser Zeit ein Bewusstsein dafür, dass das, was an Musik entsteht, nicht einfach nur für den Tagesgebrauch komponiert wird. Das ist so hohe Kunst, korrespondierend mit der Größe von Kathedralen etc. Das ist so hohe Kunst, auch in dem, was im Detail da steckt, an kompositorischer Finesse, das soll überdauern.
Daher erfanden die musizierenden Geistlichen in Notre-Dame eine ganz neue Notenschrift, die Modalnotation. Auch darin steckt eine in ihrer Bedeutung kaum zu ermessende Kulturleistung. Diese Notation gibt die Töne an, zeigt aber auch, in welchem Modus, also rhythmischem Muster, die jeweilige Gesangsstimme verläuft. Dabei wird insbesondere das proportionale Verhältnis der Stimmen zueinander ersichtlich. So wie in der Architektur die Proportionalität der verschiedenen Bauteile zueinander, der Kathedrale ihre architektonische Harmonie und notwendige Statik verleiht, nehmen in der Musik die verschiedenen musikalischen Elemente in einem mehrstimmigen Stück aufeinander Bezug. Zwei der am Notre-Dame tätigen Komponisten sind in die Musikgeschichte eingegangen, Léonin und Pérotin. Sie waren Geistliche sowie Mitglieder und Lehrer der eigens an Notre-Dame etablierten Musik- und Gesangsschule, der Schola.
Die Persönlichkeiten, die sich da so ein wenig herauskristallisieren, Léonin, Pérotin, die gehören in dieses Umfeld. Die nehmen in diesem Kreis der Sängerausbildung entscheidende Funktionen, Positionen ein. Die wissen, worauf sie zurückgreifen können. Die sind mit in der Entwicklung der Schrift dabei, würden sich selbst ja nicht als Komponisten bezeichnen, sondern als Menschen, die zu diesem Repertoire beitragen, die diesen kirchlichen Schmuck, diesen klingenden, tönenden kirchlichen Schmuck bereichern um ihre Zutaten.
Als Ausgangspunkt für diese neuartige Musik diente Léonin und Pérotin der gregorianische Choral, der schon seit Jahrhunderten in den Gottesdiensten einstimmig gesungen wurde. Doch neben der teilweise minutiösen Erweiterung dieser Gesänge in Bezug auf ihre Länge und Mehrstimmigkeit erfand Pérotin auch eine ganz eigene vierstimmige Musik, die in sogenannten Klauseln zur prunkvollen Entfaltung kam. Gesungen wurde all dies vor allem in den Festgottesdiensten. Die Sänger der Schola waren dabei im Altarraum der Kathedrale und damit von den Festgottesdiensten getrennt. Umso größer muss daher die Wirkung ihrer Musik gewesen sein. Die an Notre-Dame entstandene revolutionäre Kirchenmusik verbreitete sich dank ihrer Verschriftlichung schnell in ganz Europa. An anderen Kathedralen und weltlichen Höfen arbeiteten Musiker an den neu geschaffenen Möglichkeiten weiter. Auf dieser Grundlage entstanden musikalische Formen wie zum Beispiel die Motette, die in den nachfolgenden Jahrhunderten eine bedeutende Rolle spielt. Was an Notre-Dame entstand, bleibt einzigartig, denn in dieser Musik offenbart sich eine aus Zahlen und Proportionen bestehende und von vielen damals als göttlich empfundene Weltordnung.
Eine Kathedrale aus Musik. Arne Sonntag über die Musik von Notre-Dame in Paris. Wenn Sie einzelne Beiträge auch nachlesen wollen, dann können Sie das auf unserer Seite tun. deutschlandfunkkultur.de unter dem Stichwort Religion. Ich bin Kirsten Dietrich. Danke fürs Zuhören.